oft, wenn du natürlich irgendwie Investoren hast, die größer mit einsteigen, dann geht es immer darum, wen lasse ich mit ins Board, wer darf mitentscheiden. Wie habt ihr das gehandhabt? Also wer hat am Ende bei euch, ich sag mal, Platz in der Entscheidungsfindung bekommen?
Da habe ich auch viel gelernt. Am Anfang war es eher so, jeder kann mitreden, bis man an der Größe reicht, wo jeder versteht, okay, das funktioniert nicht. Und da muss man halt auch ein Gespräch führen mit speziell den kleineren Investoren, die vielleicht dann auch ein bisschen früher reingekommen sind, die Angel-Investoren, und sagen, hey, das passt jetzt nicht mehr. Mein Tipp oder mein Learning ist, wenn ich nochmal das machen würde, würde ich sicherstellen, dass ich entweder so ein Time-Limit auf Board oder Observer sitz packe, auch wenn es 3-4 Jahre sind, die kommen so schnell und es ist so klar, dass dann ein Investor entweder über ein neues Investment dann vielleicht nochmal verlängert oder dann auch raus muss. Die andere Möglichkeit, die wir dann auch genutzt haben, erst in den letzten 2, 3 Runden haben wir gesagt, wenn das Shareholding unter eine gewisse Grenze fällt, dann ist der Board Seat oder Observer Seat nicht mehr vorhanden, weil es sonst ab einer gewissen Größe sehr, sehr schwierig wird, halt Investoren rauszunehmen. Ist dann irgendwann mit ein bisschen Ego verbunden. Und speziell, wenn man dann erfolgreich ist, will halt jeder Investor ja auch noch Teil sein von diesen Diskussionen, obwohl vielleicht der Mehrwert nicht immer gegeben ist. Und deshalb, ja, würde ich halt gucken, dass man entweder ein Time Limit oder ein Shareholding Limit einführt und dann die Diskussion immer wieder neu hält. Was ist das beste Setup für mein Board?
Wie handhabt ihr das mit sowohl intern, also Investorenseite und Gründerseite, als auch externen Boardmembern?
Auch da muss man unterscheiden zwischen sozusagen Management, das teilnehmen kann an Board-Diskussionen, und dann diejenigen, die eine Entscheidung treffen. Ja, das ist auch mal ein bisschen Unterschied. Und man kann viel lösen, indem man sagt, okay, vielleicht sind alle Gründer Teil der Diskussion, aber formell voten nur 2. So haben wir es zum Beispiel auch aufgesetzt. Weil irgendwann wurde das auch Board zu groß. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das vielleicht ein paar Investoren aussteigen. Da können wir auch nicht 3 Sitze, wir sind 3 Gründer, im Board halten. Dann haben wir gesagt, okay, einer ist immer als Gast dabei, 2 sind formell die Voting Members und tauschen uns. Das ist noch nie dazu gekommen, wo wir dann halt nochmal hart auf hart eine Entscheidung treffen mussten, zum Glück. Aber so haben wir es dann geregelt, um halt ja auch zu zeigen, dass auch wir Gründer bereit sind, einen Sitz aufzugeben.
Okay. Wenn du generell über so die ganze Thematik Funding und Fundraising nachdenkst, ich meine, ihr habt jetzt, ich sag mal, ein paar 100 Millionen an Investorengeldern aufgenommen. Das heißt, schon auch viel Geld, was da mit reingeflossen ist. Und dann kommen die M&A-Themen dazu und. Was sind so deine größten Learnings aus dieser ganzen Fundraising-Historie? Was sind so Dinge, an die du nie gedacht hast, als du selber das erste Mal losgelaufen bist, um den ersten Angel zu überzeugen?
Ja, was es eigentlich braucht, um den Investor wirklich zu überzeugen. Ich bin immer so reingegangen, habe gesagt, wenn ich ihn überzeuge, dass es ein gutes Investment ist, mit guten Returns, mit ganz am Anfang dachte ich noch, also vor dem Pivot noch, dass man eher auch optimieren könnte für den Investor, lower risk, lower return, aber trotzdem noch sehr attraktiv, dass das eigentlich nicht die Hauptgründe sind, weshalb dann speziell die Tier-1-Investoren investieren. Die wollen den Outlier, also das eine Startup finden, was deutlich besser ist als alle anderen. Und überspitzt gesagt, haben sie lieber, dass aus den 30, 35 Investments halt 1, 2 wirklich durch die Decke gehen und die anderen vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Deshalb muss man halt auch diese Story erzählen. Ja, und nicht so sagen, hey, wir machen einen Schritt nach dem anderen, gucken, muss wirklich direkt sagen, that's gonna be extremely big. Und das zweite Learning ist, du brauchst auch so ein bisschen FOMO, fear of missing out. Ja, speziell in Early Stage Investments müssen VCs manchmal auch so ein bisschen spüren, dass sie nicht die einzigen sind, die vielleicht Interesse haben. Und das alles zu timen ist unglaublich wichtig. Anfangs dachte ich, okay, ich spreche jetzt mal mit 10 Investoren, wenn die Nein sagen, gehst die nächsten 10 an, dann nochmal 10. Ja, das Problem ist, die haben alle WhatsApp-Gruppen, ja, und wenn dann im 6. Monat dann irgendjemand sagt, hey, habt ihr schon mal mit, kennt ihr Startup Sender? Und einer antwortet, ja, haben wir vor 6 Monaten abgesagt, dann ist es komplett das falsche Signal. Und deshalb muss man da auch wirklich gucken, dass man das so aufsetzt, dass man die Reach-Outs macht innerhalb von ein paar Wochen und dann auch den ganzen Prozess für alle gleichzeitig fährt, weil du halt ein bisschen dieses FOMO Competitive Dynamics aufbauen musst und das war mir auch nicht so klar.
Das heißt auch das, also ich meine, das heißt ja häufig so, Fundraising ist ein Vollzeitjob und ich glaube, man begreift das erst, wenn man es wirklich macht, was das bedeutet und wenn man es vielleicht auch mal falsch gemacht hat und dann beim nächsten Mal anders machen möchte. Das heißt, in den Phasen, wo du zum Beispiel dich um Fundraising gekümmert hast, war das wahrscheinlich, sagen wir mal, 80-90% Sole Focus?
Absolut. Und was mir immer geholfen hat, ist ein Team dahinter, weil es geht ja nicht nur darum, viel mit Investoren zu sprechen, viel zu erklären. Es geht auch darum, Analysen dann zu fahren und sagen, hey, guck mal, hast das die Frage gestellt, hier sind die Daten oder das ist, weshalb wir zeigen können, dass das, was ich gesagt habe, funktionieren kann. Es ist viel Arbeit, die dann auch danach kommt. Und deshalb was bei mir immer super funktioniert hat, ist entweder ein Chief of Staff oder jemand, der sich dann mit mir fulltime de facto darum kümmert und so im Hintergrund alles vorbereitet, damit ich jeden Tag halt neue Investorengespräche führen kann, aber trotzdem dann die ganzen Analysen, Daten, Requests und alles, was dann Investoren haben wollen, dann auch relativ zeitnah übermittelt wird.
Wie hat sich Fundraising über die Zeit verändert? Und jetzt meine ich gar nicht, wie hat sich die VC-Landschaft von 2015 bis heute verändert, sondern vielmehr auch für euch mit den verschiedenen Phasen.
Ja, ich glaube, am Anfang war es wirklich so dream big. Und das muss man zeigen. Da eher so ging es darum, hey, können die Gründer diesen Traum erfüllen? Wie gesagt, da habe ich dann auch relativ schnell gelernt, also gutes Investment mit gutem Return ist not good enough. Man muss halt High Return, aber dafür auch High Risiko eingehen. Genau, das war ein großes Learning.
Und dann in späteren Phasen wahrscheinlich einfach deutlich mehr so, hey, wir haben das gesagt, das haben wir bewiesen und um das nächste zu beweisen, brauchen wir.
Genau, sorry, da habe ich den Faden ein bisschen verloren. Am Anfang war es eher so wieder conviction driven, can you make it happen? Und dann jetzt, heute, wenn ich auch mit Investoren spreche, geht es eher um die Unit Economics. Da geht man deutlich mehr ins Detail rein. Wir haben ja unglaublich viele Daten. Und da müssen wir wirklich sagen, nicht nur sagen, da wollen wir hin, sondern wir müssen beweisen. In Italien zum Beispiel, und deshalb erwähne ich auch immer gerne Italien, können wir vieles beweisen. Haben wir die Daten, zeigen wir die Kohorten, die sich entwickeln, wie Unit Economics sich entwickeln. Und dann erklären wir das und sagen, wenn wir die gleichen Effekte auch woanders sehen, dann kommt das raus. Dann geht man deutlich detaillierter in die Diskussion. Die sind wirklich dann data-driven, während am Anfang, klar, gibt's auch sozusagen den Teil, aber da geht's eher darum, was kann man erreichen, wie groß kann die Firma werden, während jetzt das wirklich sagen wird, hey, was bedeuten Unit Economics, was bedeutet das dann für die Bewertung, ja, weil du kannst dann daraus extrapolieren, wenn du dann halt mit 50%, 70% Wahrscheinlichkeit die gleichen Economics dann auf dem Rest des Business dann replizieren kann, dann kommt die Bewertung raus und die Bewertung bedeutet dann Return on Investment von so und so, wenn man heute bei einer gewissen Bewertung investiert. Aber halt mit dieser IPO-Readiness kann man sich in eine Position dann bringen, wo man dann, wenn so ein Käufer kommt, dann in der Lage ist, auch dann sozusagen so eine Diskussion zu führen. Für uns ist noch relativ früh, wir haben ja jetzt die Großakquisition gemacht, die müssen wir erstmal jetzt komplett integrieren. Da müssen wir halt die Economics, die wir in Italien sehen, gucken, dass wir die auch über den Rest der Organisation dann implementieren können. Und dann müssen wir gucken, auch wo der Markt ist, wo wir stehen, auch als Management-Team. Aber da haben wir noch 2-3 Jahre Zeit, bis wir wahrscheinlich die Frage beantworten müssen. Wir müssen auch gucken, wann die Märkte für IPOs potenziell wieder offen sein werden. Das dauert auch noch ein bisschen.